Ja, also Steine. Ich hatte am Jahresanfang so ein Erlebnis, ich wollte eigentlich mit dem Auto zum TÜV. Und ich hatte schon meinen Termin, war an einem Samstag und mitten in der Woche fahre ich auf die Autobahn, es macht einmal Klatsch und dann hatte ich auch so ein Ding drin. Was ich schön im Sichtfeld drin. Ich mochte jetzt nicht die Scheibe austauschen, ich hatte schon mal schlechte Erfahrungen gemacht und in meinem Auto sind da so Sensoren drin verbaut und gedöns. Wenn die Tönung nicht stimmt, dann funktioniert die Hälfte der Sensoren nicht mehr. Ich hatte auf jeden Fall probiert, erst beim TÜV, der TÜV sagte, nö, Schablone draufgelegt, Sichtfeld, geht nicht, gut. DK gefahren, DK, nö, geht nicht. Bin zu irgendeinem unabhängigen Prüfer gefahren und dachte, ach nee, ist ein Steinstand. Okay, gut. Also, wohl oder übel, dummerweise muss ich nochmal austauschen. Also Steine sind eigentlich eine Sache, die nerven, die sind unbequem. Im Straßenverkehr sind sie vielleicht sogar gefährlich. Und wer war das gerade? Stefan, du sagtest auch, als ich den Stein gerade nahm, aus der Bibel, wer den ersten Stein werft und so. Wir kennen Steine eigentlich immer nur so in negativen Zusammenhängen. Das Komische war, als Ralf mich fragte, machst du die Andacht? Das fiel gerade, als wir da in Lüdenscheid waren.
Will dir einen Stein vom Herzen.
Genau, das fiel mir eigentlich nicht. Nee, aber das fiel mir ein Buch, was im Regal stand, fiel mir tatsächlich gerade in dem Moment ins Auge. Und zwar, die Passionszeit ist ja jetzt eigentlich schon ein bisschen vorbei, aber ich führe euch nochmal so ein bisschen zurück, und zwar an den Palmsonntag. Da wird uns in Lukas 19 berichtet. Da lese ich mal eben die Verse 36 bis 40. Während er aber dahin zog, breiteten sie auf dem Weg ihre Kleider hin. Als er sich aber schon der Stelle näherte, wo man vom Ölberg hinabsteigt, fing die ganze Menge der Jünger an, voll Freude Gott mit lauter Stimme zu loben, wegen all der mächtigen Taten, die sie gesehen hatten. Und sie sprachen, gepriesen sei, der da kommt, der König, im Namen des Herrn. Im Himmel Frieden und Ehre in den Höhen. Und aus dem Volk heraus sagten etliche der Pharisäer zu ihnen, Meister, verweise deine Jünger. Da antwortete er ihnen und sprach, ich sage euch, wenn diese schweigen, werden die Steine schreien. Genau dieser Satz, der stand auf diesem Buch drauf. Wenn diese schweigen, werden die Steine schreien. Also Steine sind auch Zeugen Jesu anscheinend. Also ich habe dann auch mal geguckt in der Bibel, wo Steine überall vorkommen. Interessanterweise, es gibt weit über 100 Stellen, in denen in der Bibel von Steinen die Rede ist. Und das zum Glück auch nicht immer nur in negativer Hinsicht, wie mit der Steinigung. Aber, wir Christen, wir vergleichen uns ja ganz gerne mit diesen positiven Dingen. Es wird davon gesprochen, die Christen, wir sind die Frucht. Wir denken an saftige, leckere Weintrauben. Wir sind das Licht dieser Welt. Licht ist auch immer besser als Dunkel. Wir sind Gottes Kinder, ja, Kinder, die süßen Kleinen, die jeder mag. Ja, welche hat der denn vielleicht auch anders verloren? Aber Steine? Ich meine, wer will denn schon ein Stein sein? Ja, eigentlich, ich dachte mir immer, wenn ich diesen Vers so gelesen habe, warum habe ich das damals nicht ausprobiert? Ich hätte das gerne mal gesehen, wie das ist, wenn Steine schreien. Aber darum geht es ja, wie gesagt, gar nicht, sondern es geht einfach nur um diesen Fakt, dass selbst Steine Zeugen für Jesus sein können. Wir denken natürlich immer an die Schöpfung, die schönen Blumen, die Wälder, die Seen, das Meer, aber selten an die Steine. Also schon im Alten Testament, wir haben zum Beispiel Steine im Gewand des Hohepriesters, die symbolisieren die 12 Stämme Israels. Mhm. Juden kennen ihr vielleicht auch, wenn die auf den Friedhof gehen, die legen einen Stein nieder als Erinnerung. Wir haben so viele Stellen wie Psalmen, die Engel, die uns davor bewahren, dass wir unseren Fuß an einen Stein stoßen. Wobei manchmal können übrigens auch mal diese Stolpersteine ganz sinnvoll sein. Stolpersteine, vielleicht kennt ihr vielleicht diese Aktion von einem rheinländischen Künstler, der im Gedenken an Opfer des Dritten Reiches sogenannte Stolpersteine in Städten installiert. Mhm. Manchmal mir wohl zum Beispiel in der, Volksgartenstraße in Köln. Das ist schon erschreckend, wenn man diese Straße entlang geht und denkt, das ist ein ganzer Straßenzug, der wurde ausgelöscht von Menschen. Weil überall, vor jeder Haustür, sind diese Stolpersteine mit Namen drin, wo halt genau da steht, deportiert haben, gestorben in Auschwitz und sowas. Da weiß man ganz genau, was mit dem passiert ist. Ein ganzer Straßenzug. Okay, aber wenden wir uns wieder positiven Aspekten zu. Jesus selber greift mal ein Bild auf den Psalmen auf, aus 118, 22, wo davon die Rede ist, dass die Bauleute einen Stein verworfen haben, den sie nicht als würdig erachtet haben, der am Ende aber der Eckstein wird. Der Eckstein, also es ist ein Stein, der so besonders ist, von seiner Stellung her, er trägt, er stützt, die ganze Statik des Bauwerks hängt dran. Er ist aber auch gleichzeitig eine Verbindung zwischen zwei Mauern, die in unterschiedliche Richtungen laufen. Ein Eckstein ist einfach unentbehrlich für den Bau eines Gebäudes. Vielleicht, wenn ihr in der Jungschau wart, kennt ihr auch dieses Lied, ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise, ist er noch so klein? Zieht er weiter kann. Da erinnere ich mich auch immer dran. Das haben wir früher, war in der Jungschau immer sehr passend, weil wir als Kinder gerne draußen an den Seen oder an den Bächen gespielt haben und solche Steine immer schön ins Wasser geworfen haben. Und wir kannten dieses Bild natürlich. Wie das sich ausbreitet, für uns war es immer spannend, je größer der Stein, desto weiter schwappte das Ganze auch. Aber auch diesen Effekt, als Christen Stein zu sein, der einfach Wellen in dieser Welt schlägt. Dieses Bild finde ich eben auch sehr schön. Und deswegen denke ich manchmal auch, Jesus hat einfach auch Spaß daran, uns als Steine in diese Welt zu werfen. Dass wir Wellen schlagen. Ja, und was natürlich am wichtigsten ist für so einen Stein, er hat eine gewisse Durchschlagskraft. Ihr kennt alle die Geschichte von David und Goliath, der mit einem Stein den Kämpfer besiegt hat. Damit ich jetzt nicht allzu viel lesen muss, wer hat denn noch gute Augen und kann kleine Schriften lesen? Weil diese Bibel ist der Kleine.
Oder sagt die Stelle, die haben ja die Handy-Apps.
Ja, oder wenn ihr, genau. Wer könnte denn mal lesen aus 1. Samuel 17, die Verse 38 bis 49? Wie gesagt, ihr kennt alle die Geschichte. Achtet aber bitte jetzt mal darauf, warum wählt David an dieser Stelle eigentlich einen Stein? Hat es jemand schon? Ja, wer wählt? Nein, aber prinzipiell, warum wählt er den Stein als Waffe? Ja.
Er gab David seine eigene Rüstung. Er setzte ihm einen bronzenen Helm auf und zog ihm einen großen Panzer an. David schnallte Sauls Schwert um und versuchte damit zu gehen, denn er hatte sowas noch nie zuvor getragen. Ich kann damit nicht gehen, protestierte er. Ich bin daran nicht gewöhnt. Und er legte die Rüstung wieder in Park.
Bis 49.
Dann holte er 5 glatte Kiesel aus einem Bach und legte sie in seine Hirtentasche. Und so näherte er sich bewaffnet nur mit seinem Hirtenstab und seiner Schleuder den Philister. Der Philister trat David entgegen, sein Schildträger ging voran. Er schnaubte verächtlich über diesen sonnengebräunten, gut aussehenden Jungen. Bin ich ein Hund? Rief er David zu, dass du mit einem Stock auf mich zukommst? Und er verfluchte David im Namen seiner Götter. Komm herüber und ich werde deinem Fleisch den Vögeln und wilden Tieren vorwerfen, rief er David zu. David rief zurück. Du trittst mir mit schweren Speer und Wurfspieß entgegen. Ich aber komme im Namen des Herrn des Allmächtigen, des Gottes des israelitischen Heeres, des du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich besiegen und ich werde dich töten und dir den Kopf abhauen. Und dann werde ich die Leiche deiner Männer den Vögeln und wilden Tieren vorwerfen. Und die ganze Welt wird wissen, dass es einen Gott in Israel gibt. Und jeder wird wissen, dass der Herr keine Waffen braucht, um sein Volk zu helfen. Es ist sein Kampf. Der Herr wird euch in unsere Hände geben. Und als der Philister sich auf ihn zubewegte, um ihn anzugreifen, lief David ihm rasch entgegen. Er griff in seine Hirtentasche, holte einen Kiesel heraus, schleuderte ihn und traf den Philister an der Stirn. Der Stein bohrte sich in seine Stirn und er fiel mit dem Gesicht voran auf den Boden.
Danke. Also, die Philister waren ein hochentwickeltes Volk. Die hatten Kriegstechnik damals entwickelt, eben mit Schwertern, mit Schilden und sowas und Helmen. Das war in der damaligen Zeit sehr innovativ. Von daher waren sie eigentlich allen Völkern überlegen im Kampf. Aber was David hier jetzt sagt, ist, ich brauche diesen ganzen Krempel nicht, weil der große Gott hinter mir steht und ich das weiß. Und deswegen kommt es mir gar nicht darauf an, dass ich mit tollen Waffen zu hantieren habe. Eben so was ganz Einfaches wie den Kiesel aus dem Bach. Er benutzt es auch einfach eben deshalb, um die Verherrlichung des allmächtigen Gottes in den Vordergrund treten zu lassen. Nicht seine Kampfeskunst, sondern der allmächtige Gott, der dahinter steht. Das ist eben diese Schlichtheit dieses Steins, die eben die Allmacht Gottes auf jeden Fall in den Vordergrund rückt und nicht eben unsere eigene Kunst. Also von daher, vielleicht habt ihr einfach mal Lust bekommen, auch ein Stein zu sein in Jesu Reich, tragfähig, belastbar und trotzdem verbindend wie ein Elbstein. Auf der anderen Seite aber auch Wellenschlag, wie ein Stein, der ins Wasser geworfen wird. Und trotzdem immer noch so schlicht und einfach, mit einer enormen Durchschlagskraft. Aber weil wir wissen, wer hinter uns steht und dass die Ehre eben dem einen gebührt, der mit dem einzigen Wort ein ganzes All erschaffen hat. Unser Herr Jesus Christus. Von daher, ihr seid die Steine dieser Welt, steht zwar nicht in der Bibel, aber...
Oh doch, ihr seid lebendige Steine, 1. Ja. Petrus.
Ja, aber von daher denke ich auch mal, können Steine manchmal ganz sympathisch sein. Jo, da würde ich, oder sollen wir nochmal ein Abschlussgebet sprechen, dann denke ich, sind wir soweit durch und bleiben wieder in der gemütlichen Zeit. Okay, ich bete nochmal.